Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer doch sehr kurzfristigen neuen Folge 1912. Erstmal beim Podcast mit mir und Tobi neben mir an meiner Seite, wie immer.
Moin moin.
Und ja, da englische Woche ist, haben wir uns jetzt sozusagen direkt nach dem Spiel oder einen Tag nach dem Spiel direkt wieder zusammengefunden und besprechen einen Punktgewinn.
Ein besprechenswertes Spiel, ja. Ich glaube, man muss halt sagen, wäre es gelaufen, wie man es erwartet hätte, dann wären wir heute nicht hier. Dann hätten wir das vielleicht Dienstag mit, also nach dem Dienstagspiel mit abgefrühstückt. Aber vielleicht haben wir doch einen gewissen Klärungsbedarf. In erster Linie vielleicht auch, warum die Mannschaft partout die beiden Podcasts, die ich vorgeschlagen habe, nicht möchte für die neue Folge. Aber gut, das ist vielleicht nur nebenrangig. Ein Punkt gewinnen, meiner Meinung nach definitiv. Okay. Also ja gut, ich meine, also im Kontext der Saison ist es ein Punkt Gewinn gegen Elversberg. So muss man es, glaube ich, sehen. Im Kontext des Spiels.
Ja, unserer Situation.
Und in unserer Situation.
Ich habe auf Twitter
wäre da vielleicht auch noch was mehr drin gewesen.
Ich habe auf Twitter geschrieben, zu wenig und doch mehr als gedacht. Ja. Vielleicht fasst das irgendwie so zusammen. Es war auf jeden Fall nicht mehr drin, so würde ich fast sagen.
Also, nee, zumindest nicht so, wie man sich in der zweiten Halbzeit angestellt hat auch. Ne?
Insgesamt fand ich auch, wenn man so das ganze Spiel nochmal Revue passieren lässt, wie viele Chancen die Elversberg hatten und wie viele Chancen wir dann hatten, dann weiß ich nicht, ob da wirklich 3 Punkte drin gewesen wären, auch wenn man zwischendurch geführt hat. Aber wir können ja einfach mal von Anfang bis Ende mal anfangen.
Man kann ja auch mal lucky sein.
Ne? Ja, genau, waren wir ja auch. Hatten, muss man ja auch sagen. 6 Änderungen von Anfang an, da habe ich auch gedacht, okay. Als der Kommentator das so gesagt hat, da habe ich auch gedacht, oh jo, stimmt, es ist ja wirklich sehr viel anders. Ich hatte eigentlich nur gedacht, okay, Prasse und Putti spielen sind neu, aber nee, waren noch ein paar mehr drin. Putti für Dombrovka, Ose für Kleinsorge, Prasse für Vogt, Puri für Manske, Hämlein für Alvarez und Kolper für Abifade.
Sozusagen. Auch das erste Mal jetzt seit Wochen, dass wir Alvarez gar nicht auf dem Platz gesehen haben.
Ja,
ne?
Ja, aber auch klar, in der zweiten Halbzeit war ja nichts. Also da man ja,
war ja keine Offensive
gefragt. Genau, wir haben ja nicht auf Sieg gespielt, dann braucht man ihn halt nicht. Und in der Verteidigung spielt es ja auch quasi mit einem Mann weniger, wenn man ihn aufstellt, würde ich mal so tippen. Okay. Spielsystem war wieder eher so ein klassisches 4-2-3-1 oder 4-3-3, hat der Kicker so aufgeschrieben quasi. Ich würde eher
gefühlt
4-2-3-1 sagen.
Gefühlt war es ein 8-1-1, zeitweise.
Zeitweise, ja, das stimmt. Ja. Man hat auch direkt gesehen, warum Elversberg auf Platz 1 steht, die über außen wirklich ziemlich viel Gas gegeben haben, wirklich krass, wie viel oder wie einfach das ging sozusagen, ist natürlich auch vielleicht auch da, dass unsere Abwehr da maximal überfordert war, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein Problem ist, was viele Mannschaften haben, wenn die Elversberger ihr Tempo mal anziehen, dass ja, da viele Gegner dann das Nachsehen haben, das war bei uns auch so, also wirklich viele gefährliche Situationen relativ früh. Ich würde sagen, die ersten paar Minuten waren noch so ein bisschen abtasten. Wir hatten auch eine Chance, wo die sich nur im Ansatz hat entwickelt. Da habe ich mich schon am Anfang direkt über Ole Kolper aufgeregt, dass er den Ball nicht vernünftig angenommen hat. In der dritten Minute war das, glaube ich.
Ich habe mich viel über Ole Kolper aufgeregt an diesem Spieltag, wie ich mich in den letzten Wochen immer häufiger viel über Ole Kolper aufrege.
Ja, ich weiß nicht. Man sieht ihn in den letzten Spielen ja nicht so häufig und das hat man auch gesehen, warum.
Aus Gründen, ja, genau.
Genau, aber diesmal musste er ran und hat seine Chance definitiv nicht genutzt, wie noch eine andere Person, über die wir dann in der zweiten Halbzeit kurz reden. Mhm. Also diese Besprechung wird sich wahrscheinlich hauptsächlich auf die erste Halbzeit so ein bisschen beschränken, weil ich meine, da ist ja auch das meiste passiert. Die zweite Halbzeit kann man fast schon zusammenfassen. Elversberg hat gedrückt und wir haben versucht, gegenzudrücken.
Gemauert,
genau. Das 1-0 in der 13. Minute war dann, hat sich angedeutet, sage ich mal so. Wirklich stark von Elversberg, die den ganzen Raum in unserer Hälfte ausgenutzt, von der linken, von der rechten auf die linken Seite verlagert. Dann ein bisschen Glück gehabt, ein abgefälschter Ball landet dann am langen Pfosten, aber wir kriegen es dann halt nicht geklärt oder haben nicht schnell genug reagiert, wie auch immer. Und dann hat Fellhauer das Ding reingehauen, wird da seinem Namen gerecht.
Und reingefellhauert.
Reingefellhauert, genau. Und 1-0 und da hat man sich schon gedacht, hier liegen 1-0 zurück, dann beim Tabellenführer, der seit irgendwie 8 Spielen ungeschlagen ist zu Hause. Das kann ganz böse enden, aber es sollte nicht böse enden. Es hat nur 2 Minuten gedauert.
Ja, ich muss aber auch sagen, also ich habe die ersten Minuten gedacht, okay, du hast das dann ja auch schon gesehen, wie halt die Mannschaft geschlossen immer zurück in den Strafraum gedrängt, gedrungen ist, sagen wir mal so, ist ja nicht passiv gewesen, sondern gedrungen ist, also sie sind
aktiv. Gedrängt wurde.
Die haben sich aktiv da rein bewegt, um halt wirklich das Bollwerk der Verteidigung mit 8 Mann zu stellen, so ungefähr. Da ich dachte, alles klar, ich erkenne das, weil, also Ernst Middendrop, unser neuer Trainer,
Doch, der Drop ist noch nicht gelutscht.
Der Drop ist noch nicht gelutscht, der Drop vielleicht schon. ganz offensichtlich gesagt, okay, wir gehen jetzt hier zum Klassenprimus. Wir haben halt nur eine Möglichkeit, ne? Alles dagegen setzen, dass der irgendwie ins Tor geht. Und wenn wir uns mit 12 Mann, mit 11 Mann ins Tor einstapeln, sage ich jetzt mal, zur Not legt der Trainer
da oben drüber. Ja, habe ich bei der Verteidigung auch gedacht, dass das so der Matchplan ist.
Ja, und da habe ich gedacht, okay, der war auch deutlich zu erkennen, gerade am Anfang, finde ich. Und die Ernsthaftigkeit des Seins war auf jeden Fall gegeben.
Ja, ich fand aber auch, dass sich Schwächen weiterhin gezeigt haben über die ganze erste Halbzeit, die wir halt schon die ganze Saison mit uns rumtragen.
Ja gut, aber da müssen wir auch fair und ehrlich sein, die wirst du in 3 Tagen auch nicht abstellen können.
Ja, ich meine, aber die Frage ist dann halt, woran hat es gelegen? So, ich meine, wie willst du das ablegen? Du hast jetzt wieder mal umgestellt. Hast wieder viel umgestellt. Putti hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Oder?
Ja, schockierend. Also der das klingt ein bisschen hart jetzt auch.
Wir haben ihn schon abgeschrieben, muss man einfach sagen.
Als Comebacker hat er echt einen guten Job gemacht da. Hat mich auch sehr, sehr überzeugt. Und
freut auch.
Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, wann macht Putti Dinge? Er hat es nur einmal getan quasi, also einmal zurückgespielt zu Erik.
Achso, das meinst du?
Ja, also die Szene, wo ich dann auch so ein bisschen, ach ja, das brauchte ich jetzt auch für meinen Seelenheil noch. Aber,
ist das dein Bingo, was du immer abspielst?
Ja, also ungefähr. Okay, Putti.
Putti spielt zu Torwart
zurück. Aber ansonsten hat Putti auch echt einen Top-Job gemacht, wo ich aber gerade auch in der offensiven Phase, und ich glaube, es war auch hier so um die 15. Minute rum, wo er ganz vorne mitgemischt hat, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist quasi die Torlinie. Allerdings müsstest du theoretisch auf der anderen Seite stehen an der Torlinie.
War Putti das? Ich weiß gar
nicht. Da war Putti auf jeden Fall weit vorne mit dabei.
Okay, interessant. Ja gut, ich meine, ist nicht ganz so ungewöhnlich, da wir ja auch immer so im Verlagern den Verteidiger, der dann auch mal vorne auftaucht. Bei mir ist da immer Masak im Hinterkopf, der dann auch gegen 1860 auch 2 Tore vorbereitet hat.
Ja gut, ich war ganz vorbereitet. Das Tor selber hat er ja aus 400 Metern geschossen.
Genau, ja, das war gegen Halle, richtig.
Achso, ja, genau.
Ja, aber 15. Minute, also zu Putti noch, sei noch gesagt, auch viele, viele Anweisungen gegeben und vielleicht auch so ein bisschen was so die, das ist vielleicht wirklich das, was die Wochen so vorher gefehlt hat. Das hat der Trainer ja auch gesagt, dass die Jungs mehr miteinander kommunizieren sollen und so.
Da war auf jeden Fall mehr zu sehen. Also
Blacher hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen.
Mega, und ich habe es gestern halt auch, wir haben ja leider nicht zusammengeguckt, gestern auch während des Spiels geschrieben. Blacher war auch der halt einen Torschuss abgegeben hat, der nicht versenkt wurde. Der aber danach gegrinst hat, weil er gedacht hat, ja, war halt eine geile Chance, hätte was werden können, wo ich gedacht habe, Alter, wann habe ich das letzte Mal wirklich einen Meppenspieler nach einem misslungenen Angriff lächeln sehen? Also wirklich dieses, ja, das wäre jetzt aber ein bisschen gemein gewesen, wäre reingegangen, so ein gewisses Wohlgefühl scheint sich eventuell wieder einzustellen. Das stimmt mich halt positiv. Das ist auch das, wo mein Fazit so ein bisschen herrührt, was wir
gestern unterschrieben haben. Okay, ja gut, das will ich dann wirklich, das kann ich dann auch nachvollziehen, weil ich fand so aus dem Spiel heraus große Hoffnung jetzt also dass ein Trainereffekt da war, sagen wir es lieber so. Ich wollte jetzt erst sagen, dass Besserung sich einstellt, das habe ich natürlich trotzdem, aber das hatte ich vorher genauso wie jetzt eigentlich. Aber ein Trainereffekt war so noch richtig nicht zu sehen. Ein bisschen, was wiedergekommen ist, ist so ein bisschen Matchglück, würde ich sagen. Und das weiß ich nicht, ob man das dem Trainer zuschreiben kann oder halt, dass die Jungs sich das diesmal verdient haben, sich das gefühlt immer, aber jetzt hat es endlich mal geklappt und das weiß ich nicht, wem ich das zuschreiben soll, außer vielleicht dem Fußballgott.
Naja, ich finde, viele wussten halt mehr, wo sie zu stehen haben. Ich meine, gut, klar, der Matchplan war eindeutig, ne? Die Mauer muss her.
Die Mauer muss nicht weg.
aber das hat für meinen Geschmack wirklich relativ gut funktioniert. Das ist natürlich nicht das Allheilmittel gegen alle, aber man muss natürlich auch sehen, Mittwoch ist er hier gewesen, hat seine erste Trainingseinheit geführt. Samstag ist sein erstes Spiel und dann spielst du auch noch als Letzter gegen den Ersten. Du kannst nichts erwarten als halt Schützenfest in Elversberg. Und das ist zum Glück ausgeblieben. Dass er hat, glaube ich, Weichen so gestellt, dass es so undramatisch wie möglich für uns wird, sagen wir mal. Mhm. Und dann muss man einfach auch dazu sagen, nach einem 0-1-Rückschlag hauen wir uns raus, gehen sogar einmal kurz in Führung. Klar, kann man dann auch sagen, ja, warum haben wir die nicht gehalten und sowas alles? Kann ich alles verstehen und wäre mir auch 100-mal lieber gewesen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Dann ist es am Ende des Tages aber doch noch Elversberg.
Ja, kommen wir erstmal zum 1-1, bevor wir zur Führung kommen.
Entschuldigung.
Ja,
Spoiler-Alarm.
Ja. wirklich ein schöner Angriff, ein schönes Tor. Insgesamt wirklich von allen Beteiligten richtig stark gemacht. Gut, Erik mit dem langen Ball. aber gut, er hat Pouriers Kopf gefunden und Pourier wirklich sich super hochgeschraubt. Den Ball schön weitergeleitet auf Blacher. Und Blacher also in den Lauf von Blacher und Blacher aus dem Lauf heraus, schöner Ding ins lange Wahnsinn. Eck gezimmert. Also wenn Blacher Tore macht, dann sind es immer wunderschöne Tore. Ja. War mir gar nicht so klar, dass das erst sein erstes Saisontor war. Und dann habe ich überlegt, ja, aber wann soll der Mann jemals getroffen haben?
Ja, Duisburg.
Aber ja, Duisburg ist ein bisschen länger her tatsächlich. Ja. Ja, aber es war auch ein geiles Tor, deswegen meinte ich das. Wirklich, wirklich, wirklich stark. Und ja. Jetzt schön aus dem Spiel heraus, ein geiles Ding, Poirier wieder beteiligt.
Ich hab gar nicht jubeln können, weil ich mir erstmal selber klar machen muss, der ist drin.
Ja.
Der
das ist hatte drin. Das hatte ich beim 2-1.
Ja, das hatte ich da auch nochmal.
Ja, Tore, es sind Tore gefallen, die wir nicht mitgekriegt haben, gefühlt.
Ja, das 2-1 habe ich wirklich nicht mitgekriegt.
Ja, da habe ich auch kurz. Der Kommentator ja auch nicht. Und dann, ja, da hat er irgendwie gesagt, und so, und ja, der ist gefährlich und der ist drin. Ich überrascht. Genauso wie ich auch überrascht war irgendwie. Ja. Ja. Aber gut, 2-1, Blacher wollte ich vorhin noch loben, hat mir insgesamt gut gefallen. Seine Rolle war, also wir haben ja theoretisch mit Blacher und Kuiper so als klarere Sechser gespielt und Blacher war dann so ein bisschen davor, Achterrolle würde ich eher sagen, oder hängende Spitze vielleicht sogar, auf jeden Fall hinter Poirier und dann je nach Spielsituation hat sich dann mal verschoben, aber da wir ja halt irgendwann das Angreifen komplett eingestellt haben, war es dann halt auch nur in der ersten Halbzeit so zu sehen, aber da hatte ich dann öfter mal gesehen, dass er da wirklich auch dem Spiel so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt hat. Er kann ja gute Pässe spielen und auch wirklich also die Pässe, die er sonst spielt, sind eher für den Spielaufbau, jetzt halt auch, vorne hat er gut den Ball verlagert, dann immer auch starke Kopfballduell, obwohl er ja eigentlich nicht so das Kopfballungeheuer ist, hat mir dann aber auch gut gefallen, die Bälle immer verteilt, ist dann im Endeffekt halt nur aus dem Spiel raus, hat er das Tor gemacht, also konnte er dann logischerweise nichts kreieren, aber insgesamt hat er mir doch richtig gut gefallen im Spiel, also würde ich sagen, bester Feldspieler auf dem Platz war definitiv David Blacher. Und auch unabhängig von seinem Tor, obwohl das natürlich dazu spielt. Das
kann ich, glaube ich, mit unterschreiben. Also, dass mir Blacher auch so gut gefallen hat, wie er mir gestern gefallen hat, das ist auch, glaube ich, schon eine Weile her. Also, da war ja auch viel Tiefe dabei. Es ist halt eher so eine Achterbahnfahrt. Ja,
Blacher hat ein bisschen das Problem, dass er halt, er ist Kapitän. Das heißt, man erwartet von ihm halt auch, dass er das Spiel so ein bisschen lenkt und kontrolliert und dem Spiel auch seinen Stempel aufdrückt, wie ich vorhin schon sagte, was ihm hier gelungen ist. Andererseits ist er halt auch ein defensiverer Part. Ne? Eigentlich halt eher ein klarer Sechser, der dann halt hinten viel arbeiten muss und da halt auch dann Bälle rausschlagen muss, die dann halt, ich sag mal, in den Highlights dann quasi nicht zu sehen sind. Und das ist so ein bisschen das Ding. Er ist halt viel der Malocher. Ist genau wie mit Poirier. Poirier malucht auch viel. Wenn der da kein Tor macht, dann ist das Geschrei schon groß, dass er dann halt 3 Tore mal vorbereitet hat in den letzten paar Spielen. Ja, das fällt dann unter den Teppich.
Ja, der Kommentator hat ja gestern auch nicht umsonst gesagt, das ist Topscorer bei uns. Ne? Wenn du halt guckst, was der Mann so vorbereitet hat, vielleicht hat er nicht die 100 Buden geschossen, aber er ist schon maßgeblich immer an den Dingern beteiligt.
Definitiv, ja. Und ist halt wichtig fürs Spiel. Hat jetzt mir in diesem Spiel auch nicht hundertprozentig gut gefallen, aber gut, wie soll es
auch sein? Er hat, glaube ich, eine gute Chance und die hat er leider auch nicht versenkt. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich gönne ihm einfach jedes Tor, das er mal schießt, weil es halt im Augenblick wirklich zu selten ist.
Ja, ich fand auch, in dieser Phase war klar zu sehen, mannschaftsdienlich ist er ja wohl häufig. In diesem Spiel war irgendwann so ein Bruch zu erkennen, wo er dann halt nicht mehr so für die Mannschaft arbeiten konnte. Und dann fiel es auch so ein bisschen ab, fand ich, bei also die Leistung bei Poirier. Aber gut. Tor vorbereitet, er ist immer noch da, er ist wichtig. Wenn er fehlt, hat man in Halle gesehen, hat man gegen Halle gesehen, was wie unser Spiel dann aussieht. Und das möchte ich nicht nochmal sehen. Oh. Von daher, ja.
Führt zur Entlassung.
Ja, richtig. Ja, Spiel hat sich danach etwas beruhigt, würde ich sagen. Also Elversberg war auch ein bisschen geschockt, dass wir dann halt so schnell wieder geantwortet haben. Ich war auch geschockt, muss ich sagen. Auf positiver Weise. Elversberg auch mit sehr vielen Fouls.
Du hattest ja nach dem 1-0 noch gute Nacht geschrieben. Ich habe dann gedacht, guten Morgen.
Ja, ich hab halt gedacht, das kann jetzt auch wieder so 5-0 ausgehen.
Klar, und alles. 11. Minute, Alter, da ist halt der Sorgendruck groß, dass halt hier 5-0 ausgeht.
Ja, ne? Vor allem Elversberg hatte ja auch Chancen für 5 Tore, so ist es ja auch, muss man ja auch sagen.
Ja. Die hatten wir auch, aber da hört es auch auf.
Für 5 Tore?
Ja, Elversberg hat auch wohl Torchancen für 10.
Ja, okay. Ja, wir hatten für 3, wenn wir ganz nett sind, vielleicht für 4. Ja. Aber egal. Viele eklige Fouls, Elversberg wirklich eine sehr unangenehme Mannschaft auch, fand ich. Also spielerisch überragend im Angriffsspiel auf jeden Fall, aber halt sehr viele, Fouls, die man eigentlich hätte schon sehr früh mit Gelb bewerten müssen, um halt denen so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Auch Blacher, der in der 23. Minute richtig umgetreten wurde oder ihm auf den Fuß getreten wurde, was eine klare gelbe Karte ist, was der Schiedsrichter, der übrigens unterirdisch gepfiffen hat, für beide Seiten unterirdisch gepfiffen, also ein unfassbar, also so eine schlechte Schiedsrichterleistung schon lange nicht mehr gesehen, also beide betreffend. Ne? das war schon der Wahnsinn, dass sowas in der dritten Liga pfeifen darf. Aber ja, das hat er übersehen und auch viele, er hat sehr kleinlich gepfiffen, aber die klaren Dinge hat er dann übersehen, also ist wirklich Wahnsinn, was aber gut. Er hat das Spiel nicht entschieden, das so viel sei dazu gesagt, also trotzdem eine unterirdische Leistung. Und ja, Blacher, der auch dann, ich glaube Blacher und Abifade, die nach dem Spiel mit dicken Kühlbeutel am Knöchel dann vom Platz gehen mussten, das macht mir ein bisschen Sorgen, gerade bei Blacher, weil wir jetzt Dienstag schon wieder spielen. Abifade kann man, glaube ich, ersetzen. Blacher sehe ich eigentlich nicht, dass man den Blacher irgendwie ersetzen kann.
Gerade mit der Leistung, die er auch gebracht hat, einer der wichtigsten Mittelpunkte.
Aber auch ein harter Hund, wie Stefan Krämer dann
früher sagte. Ich hoffe auch, dass es Soares, ehrlich gesagt, gut geht. Also Soares, ich erinnere mich noch an diesen schönen Stollen da mit in seinem Unterschenkel.
Ja. Alter, auch gedacht habe, ey, wo kommt dieser Stollen her? Gefühlt war das doch eigentlich ein... Das
sah aus wie eine Schusswunde.
Ja, genau, der blutet sich. Melli muss auf jeden Fall ein Pflaster aufdrücken. Ein Dinosaurierpflaster oder so. Also da habe ich dann auch gedacht, ey Junge, das blutet wahrscheinlich noch ein paar Tage und das wird auch ein paar Tage wehtun. Deswegen bin ich auch mal gespannt. Training ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel, also heute vielleicht nochmal analysieren, morgen eigentlich so gut es geht regenerieren und Dienstag nochmal einmal kurz anschwitzen und dann ist schon Spiel, ne? Ja.
Naja. Ja, gut, aber dann ist ja schon Pause bis Freitag. Ach, Gott
sei Dank. Stimmt, wir spielen Freitag in Köln, ist schon, richtig? Ja. Ach ja. Also, na gut, Köln, ich mag das Stadion nicht so gerne. Vor allem mag ich die Bratwurst und das Bier nicht so gerne da. Ist ja meine nahe Auswärtsfahrt. Von daher will ich nicht meckern, dass es dann freitags ist. Man kann ja auch freitags einen Spieltermin für Meppen in Bayreuth ansetzen, auf dem Freitag. Also was der DFB sich wieder dabei gedacht hat, das weiß ich nicht. Halle war freitags, Aue war freitags, jetzt ist Bayreuth freitags.
Jetzt spielen wir so viel Sonntag auch in den nächsten Wochen.
Ja, ich glaube wohl, ja. Stimmt. Aber
das zweimal Sonntag hintereinander, glaube ich.
Ist das nicht Heimspiel? Ja, das sind alles Heimspiele. Ja, aber ich meine, freitags halt so ein über 500 Kilometer ballern, ey. Der DFB möchte auch, dass wir weggehen, glaube ich. Also klarer kann man das eigentlich nicht sagen. Naja, gut. Gut, aber dann 10 Minuten später, das 2:1 für uns, auch ein sehr glückliches Tor, ein Freistoß, ein direkter Freistoß aus 30 Metern. Laut Kicker war es ein Eigentor, würde ich definitiv nicht so sehen, weil er ging zwar, also Locke, der den Freistoß ausgeführt hat, hat ihn an Innenpfosten gesetzt und an den Rücken von Christoph. Also Christoph Hämlein schießt den Ball an den der Torhüter von Elversberg, heißt mit Nachnamen Christoph. Das fand ich auch ziemlich lustig. Ein bisschen irritiert auch manchmal, als dann Christoph gut gehalten oder so. Locke, der das damit zu tun. Aber gut.
Nein, Handspiel schon wieder anscheinend.
Richtig. Naja, also an den Rücken von ihm und dann jetzt ins Tor. Also Kicker sagt Eigentor. Ich würde definitiv sagen, der wäre auch ohne die Hilfe von ihm reingegangen. Ich glaube, so sieht man das. Wenn der Ball ohne das Einwirken des Torwarts Reingang wäre, dann wäre es Tor. Wenn es nicht ohne die Hilfe vom Torwart eingegangen wäre, dann wäre es ein Eigentor oder so ähnlich. Also egal, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Jedenfalls sagt der Kicker Eigentor. Ich würde eher sagen Tor von Hämlein und sehr glücklich, weil der Torwart hat wahrscheinlich auch das ein bisschen unterschätzt. Vielleicht war auch die Sicht nicht ganz so gut und hat dann gedacht, schade, er geht vielleicht doch aufs Tor, springe ich mal hin und dann ist er an den Pfosten reingegangen. Schönes Tor für uns auf jeden Fall, weil glücklich. Und 2:1 Führung in Elversberg, damit habe ich dann auf jeden Fall auch nicht mehr gerechnet, auch nicht nach dem 1:1. Und von daher richtig stark. Und danach?
Ja. Hat mit Abpfiff ist.
So. Hat mit Abpfiff ist. War aber auch, also ein bisschen hat man den Elversbergern auch angemerkt, dass die das immer noch sich nicht davon erholt haben. Die hatten zwar danach auch noch gute Chancen, aber ich würde dann sagen, so 10, 15 Minuten war es wieder, oder 10 Minuten vielleicht, das war die 25 Minute, wo Elversberg auch sehr, sehr wenig gelungen ist. Und dann haben sie sich aber leider wieder gefangen, weil wir auch nicht für Entlastung sorgen konnten. Somit würde ich auch sagen, Erik Tomaschke, Riesenspiel gemacht. Wirklich 300-400-prozentige rausgeholt.
Ist er schon derjenige, der konstant halt die beste Leistung irgendwie mit auf den Platz bringt.
Ja.
Und uns vor dem kompletten Höllenschlund irgendwie bewahrt. Ja, sei es, dass wir halt irgendwie noch einen Punkt zu Hause behalten haben oder sei es, dass einfach die Tordifferenz nicht komplett in den Äther gejagt wurde.
Richtig, ja. Muss man wirklich sagen. Und auch sowas, dass jetzt noch wieder ein Punkt festgehalten wurde dann von ihm. Das sind ja auch so Sachen, warum wir den Anschluss nicht komplett verloren haben. Ja, das Torverhältnis, klar, ist ja auch noch in Ordnung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Das Torverhältnis setzt uns auf Platz 19.
Ja, okay, ja, gut, aber ich meine, wenn man überlegt, dass Platz 20 dann Oldenburg ist, dann heißt das ja nicht, dass es noch gut ist. Aber ich glaube, es ist noch nicht so, dass man komplett abgeschlagen ist, wie jetzt zum Beispiel in unserer Abstiegssaison, wo wir dann irgendwie minus 41 hatten oder so und Uerdingen minus 20 oder so. Das ist ja dann halt auch was dann halt ein Punkt ist, wie man ja gesehen hat, der dann halt für den Abstieg führt. Aber jetzt kann man da vielleicht noch ein bisschen gegenwirken. Ja, im Zentrum konnte Elversberg auch wirklich dann oft die Bälle annehmen, ablegen. Also im Zentrum in unserem 16er, muss man sich auch in Gedächtnis halten. Das war dann auch, wo ich dann dachte, du spielst quasi mit vier Innenverteidigern, aber die Innenverteidigung funktioniert irgendwie nicht. Also schon irgendwie verrückt, die Grundordnung. Das war nämlich kurz nach dem 2:2, wo ich dann richtig hartes Déjà-vu an Halle hatte. Deren 1-0, da war auch im 16er, der war einfach komplett gar nicht besetzt. Also fehlte dann Abstimmung, da fehlte dann alles irgendwie, keiner konnte dann irgendwie daran und dann musste Erik dann in höchster Not retten. Und das konnte man halt wirklich häufig sehen, dass das noch wirklich maximal gefehlt hat. Und das zwischen dem 1:2, ich sag mal so vielleicht zwischen 30 und 35 Minuten, das war 30 und 45 Minuten, das waren dann ein bisschen die 15 Minuten des Todes auch, wo dann auch das Tor gefallen ist und wo mindestens noch ein oder zwei Tore hätten mehr fallen müssen, wenn man mal ehrlich ist. Vor allen Dingen von uns offensiv maximal leichte Akzente, würde ich sagen. Entlastung war kaum, Puri hatte noch eine Halbchance.
Muss man aber auch sagen, in dem Augenblick, wo du halt führst, sage ich mal, da gehst du natürlich komplett auf Mauerwerk. Ne?
Also weiß ich nicht, ist das so? Aber ja, das ist doch das, was wir immer kritisieren, dass du dich
ja, das
ist
klar, das kritisieren wir, aber du musst halt mal bedenken, wo wir herkommen.
Oh, okay.
Von den letzten Spieltagen. Wie schlecht es da gelaufen ist.
Aber
du dann halt immer noch, wie gesagt, Elversberg Spitze der Tabelle vor dir stehen hast und denkst, boah, das ist gerade ein Moment, den hätte hier wahrscheinlich Bet and Win, da hättest du wahrscheinlich 1 Euro gesetzt, 10 Euro rausgekriegt. Meppen führt, also wenn Meppen jetzt das Ding gewonnen hätte am Ende des Tages auch noch.
Ja, ja.
Deswegen mal besser so nach Hause bringen, als da noch irgendwie zu viel zu riskieren. Ich kann das da an der Stelle dann schon verstehen.
Ja, aber wenn du defensiv einfach scheiße stehst, das muss man ja auch einfach sagen, du hast zwar noch ein Gegentor noch zugelassen in der Halbzeit, also zwei Gegentore insgesamt, aber du hast halt auch Raum gelassen für so viele Gegentore mehr, das weiß ich nicht, ob man sagt, ja, dann mauern wir halt, weil es hat ja irgendwie funktioniert. Ja, es hat tatsächlich irgendwie funktioniert. Gegen Halle hat es nicht irgendwie funktioniert und da haben wir das ja ähnlich gemacht. Von daher weiß ich nicht. Und wenn man Erik nicht im Tor gehabt hätte, hätte man das Spiel auf 5:2 verlieren können. Weil ich schätze mal, wenn der Damm gebrochen wäre, dann wären auch noch die ein oder anderen Tore hinterhergefallen. Ne? Also man kann den Punkt jetzt mitnehmen und sagen, jo, es sind Ansätze zu erkennen, wie es besser war, aber man muss auch sehen, was halt unfassbar mies gelaufen ist. Und das war halt leider die Grundordnung, gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war leicht besser, aber gut, du hast 80 Minuten hinten drin gestanden oder 85 und hast es einfach nicht geschafft, ja, für Entlastung zu sorgen und irgendwann fällt so ein Tor rein. Ich meine, klar, war jetzt der Tabellenführer, danach wird es logischerweise immer einfacher, aber trotzdem ist halt die Frage.
Ja, das ist
wir spielen ja auch noch, oder wir haben jetzt auch gegen Mannschaften gespielt, die unten drin standen, da haben wir es nicht geschafft zu gewinnen und gegen 1860 haben wir gewonnen, aber gut, die waren jetzt auch oder sind auch in der Phase, wo es halt einfacher, Gott sei Dank, ist, gegen die zu gewinnen als ja, in der Hinrunde zum Beispiel. Und die Frage ist halt, wie willst du drei Punkte holen? Und ist dieses krasse hinten reinstellen dann eine Lösung? Weiß ich nicht. Und deswegen meine ich auch, du kannst dich ja natürlich hinten reinstellen, wenn du führst. Du musst aber trotzdem auch ein bisschen für Entlastung sorgen. Du kannst dich halt nicht so einmauern lassen, weil irgendwann, wenn die Einschläge, das hat der Kommentator gesagt, die Einschläge kommen näher und so weiter. Ja, irgendwann fällt dann halt so ein Ding auch rein. Und so war es halt in der 43. Minute. Ja,
ich bin da voll bei dir. Ich meine, das ist klar, dass das halt kein Matchplan sein kann, der in den nächsten Wochen und Monaten vorherrscht. Dass du den, ich werde nicht müde, es zu sagen, gegen den Tabellenersten halt anwendest, kann ich irgendwie noch nachvollziehen.
Aufsteiger, hallo, muss man gewinnen. Aber gut, es ist auch Hoffenheim. Du meinst
Aufsteiger in die zweite Liga
rein. Genau, ja, ist auch Hoffenheim leid. Die haben ja einen Geldgeber im Hintergrund. Also, das ist auch nicht vergleichbar. Das ist ja, eigentlich ist das Wettbewerbsverzerrung quasi, genau wie eine zweite Mannschaft halt. Die können halt auch mit Geld um sich werfen. Ich meine, die bauen dann halt eben mal für 20 Millionen ein neues Stadion hin, wo dann hier halt drüber geredet werden muss. Aber der sagt einfach, ja, Ich entscheide das und dann nickt die Stadt das halt einfach ab. Wer die Kohle hat, ne, der kann halt einfach bestimmen. So ist es halt. Muss man halt auch noch im Hintergrund haben. Das wollte ich zu Elversberg auch noch eben sagen. Nicht, dass es immer heißt, ach, die sympathischen Elversberger. Nee, die sind nicht sympathisch. Das ist wie Hoffenheim und Leipzig. Das ist halt, ich meine, da wird anders gearbeitet, gerade im Vergleich zu Leipzig vielleicht. Aber so ein kleiner sympathischer Aussteiger ist das halt einfach nicht.
um auf den Matchplan noch eben zurückzukommen, ja, um meinen Satz zu führen. Also das ist klar, dass das nicht der Matchplan für die nächsten Wochen sein kann. Du hast ihn jetzt hier angewandt gegen Elversberg, weil du wahrscheinlich auch in dieser Bedrängnis bist. Du hast halt auch als neuer Trainer auch nicht so viel Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Ja, jetzt stimmt. Kommt aber Ferl und dann ist ganz klar, dass eine andere Spielqualität, eine andere Grundordnung rein muss, sage ich jetzt mal.
Verlieren verboten.
Oh, mm. Sehr gut. und ich gehe auch fest davon aus, dass wir das Dienstag so sehen werden.
Ja, ich hoffe es.
Deswegen kann ich mit dem, wie sie gespielt haben, jetzt am gestrigen Samstag halt komplett gut leben und auch mit diesem Punkt gut leben. Und
ja, mit dem Punkt kann ich auch gut leben, tatsächlich. Also wirklich, es ist wahrscheinlich zu wenig. Ich kann mit dem Punkt aber gut leben. Die Art und Weise war halt schwierig, wenn du so viele Chancen zulässt. Wenn wir gegen Ferl aber jetzt 3 Punkte holen, dann habe ich nichts gesagt. Dann hat man die richtigen Schlüsse gezogen. Wie die 3 Punkte dann zustande gekommen sind, ist mir dann fast schon egal. Auch wenn
grundsätzlich egal.
Ist grundsätzlich immer egal, wenn man gewinnt. Richtig. Aber ich meinte halt, ob in diesem Spiel jetzt schon eine Verbesserung zu sehen war, schwierig, weil es ist ja auch wirklich wenig Zeit und eigentlich ist für Ferl auch zu wenig Zeit. Du kannst ja halt nicht trainieren bis Ferl. Das ist halt Fakt.
Köln schon zu wenig Zeit.
Ja, Köln, ja, theoretisch schon. Du musst halt auch noch einen Tag Regeneration einplanen und so weiter und kannst halt wenig trainieren. Das ist auch richtig. Trotzdem, also wenn wir jetzt gegen Ferl und gegen Köln gewinnen sollten, sehe ich einen Trainereffekt. Vielleicht durch pures Glück, Zufall, wie auch immer, aber dann sehe ich einen Trainereffekt, weil dann hat Middendorf irgendwas geschafft, was Krämer nicht geschafft hat. Und dann sage ich auch klar, jo, es war richtig, es war dann wahrscheinlich schon zu spät, wenn das jetzt auf einmal funktioniert. Und von daher alles in Ordnung, aber wir müssen jetzt gegen Ferl einfach liefern.
Das erkenne ich aber auch jetzt schon, also so einen leichten Effekt, und du hast ihn indirekt angesprochen, und zwar ist das die Kommunikation untereinander.
Ja, okay.
Dass mehr Ansagen kommen von Domaschke, dass Ansagen kommen von Putti, meinetwegen auch von Soares, dass Blacher als Kapitän mehr Ansagen macht.
Ja.
Das funktioniert halt schon. Du siehst halt auch, alle hören irgendwie aufeinander. Und Poirier schreit von vorne, was da hinten schlecht läuft.
Ja, gut, das habe ich, glaube ich, bei der Krämer auch schon gesehen. Bei Domaschke, ja, glaube ich, auch. Aber Soares und Blacher vor allen Dingen, das ist mir auch aufgefallen,
dass das neu ist. Und das ist nämlich auch das, warum Blacher sich ein bisschen mehr wieder aufs Spiel konzentrieren konnte. Wenn er weiß, dass auf allen Stationen irgendwie immer ein bisschen aufgepasst wird und Anweisungen gegeben werden, auf die er sich irgendwie verlassen kann oder ihm eingetrichtert wurde, hör zu, wenn die Anweisungen machen, darauf musst du dich verlassen, konzentriere dich aufs Spiel, dann kann so ein Blacher auch befreiter aufspielen, und es kommt zu solchen Situationen, wie wir sie hier jetzt auch hatten, wo du ja auch das Tor schießen kannst.
Ich glaube,
dass er schon insgesamt dadurch ein bisschen lockerer auffahren kann, sagen wir mal so.
Okay, ja, wie gesagt.
Also dieser Effekt ist meiner Meinung nach schon zu
erkennen. Ja, okay. Aber wie gesagt, da muss Ferl jetzt zeigen, dass das wirklich so ist. Ja. Aber gut, wir müssen erst das Spiel zu Ende besprechen, weil wir haben noch ein Tor zumindest, was wir besprechen müssen. Die zweite Halbzeit wird etwas kürzer ausfallen, weil es ist ja noch nicht so viel passiert. Und da wir heute den Podcast dann heute aufnehmen wollten vor dem Fairspiel, weil sonst hätte es nicht geklappt, dann da machen wir das vielleicht ein bisschen kürzer. Zumindest halt jetzt die Besprechung der zweiten Halbzeit. Aber das 2:2 in der 43. Minute, Ecke Elversberg und viel Ping-Pong so hin und her. Also wirklich dann rausgeköpft, dann war er wieder drin. Also da sieht man auch, dass Elversberg irgendwie ganz anders in die Zweikämpfe geht als die meisten Gegner, dass dann halt sofort nachgegangen wird, dass am zweiten Pfosten immer jemand steht, der den Ball vorbereiten oder klären oder reinköpfen kann, wie es beim 1:0 war. Aber ja. Pfeil hat das dann das lange Eck abgezogen. Wir haben es nicht geschafft, das zu klären, aber die haben auch lange Kehrt hinten drin. Gut, haben wir auch theoretisch. Ose, Soares, Putti, alles eigentlich große Leute mit gutem Kopfballspiel theoretisch. Aber da war Elversberg, glaube ich, gedanklich und irgendwie von der Leichtigkeit eines Tabellenführers immer ein bisschen schneller da, aber
ja, genau, und so stand es dann halt 2:2.
Das ist auch so eine Szene, wo dir halt dann doch das Matchglück wieder gefehlt hat. Genau, wie du gesagt hast, dieses Ping-Pong, das kann halt auch dazu führen, dass der Ball wieder irgendwann am Mittelpunkt liegt und nicht irgendwie ins Tor reinkollert.
Dadurch, dass das aber halt alles irgendwie, und dann klappt das nicht und keine Ahnung was. Ja, natürlich ist die Abwehrleistung dann halt auch verbesserungswürdig gewesen an der Stelle mit Sicherheit. Aber wenn das gewisse Matchglück da gewesen wäre, dann hätte der trotzdem nicht unbedingt reingehen müssen. Und dass der reingeht, dafür war halt dieses Matchglück doch wieder auf Seiten von Elversberg. Das muss man auch ein bisschen dazu sagen.
Das war theoretisch, halt schon dann kann man fast gemacht. Kann man fast bei allen Toren sprechen, dass das ein bisschen Matchglück war. Unsere Tore waren, dass das Blacher den so trifft und dann, dass er sich sonst eng. Auch die Tore waren relativ matchglückig.
Sehr schönes Wort,
matchglückig. Ja. Und wir hatten dann noch in dem Sinne das Matchglück, dass wir halt dann nur die beiden Tore reingelassen haben, weil Elversberg, ich glaube, ein Torschuss war halt dann nicht mehr drin, auch nicht in der zweiten Halbzeit von uns, das ist das Problem. Ja, Ametov kam rein in der zweiten Halbzeit für Luca Prasse.
Ja, ich habe da eine Frage hinter, warum
Ja, weiß ich auch nicht. Warum ist er überhaupt wieder auf einmal?
Luca Prasse nicht, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also
hat Prasse, er noch einen Termin gehabt?
Prasse war auch nicht, ja.
Nee.
Prasse hat mir auch nicht so gut gefallen in der ersten Halbzeit.
Ja, Prasse war halt unauffällig.
Ja.
Aber dann im Vergleich zu Amitov im positiven Sinne
unauffällig, ja, für meinen Geschmack. Ja, das stimmt. Also besser als Amitov, definitiv. Amitov hat auch auf jeden Fall gezeigt, warum ihn Jamal Kelmer nicht eingesetzt hat die Spiele zuvor. Tut mir echt leid, weil Amitov ist ja, glaube ich, auch einer der... Ja, wie soll man sagen? Also der hat einen guten Fuß, sag ich mal. Der ist technisch, glaube ich, wohl stark und gerade was Flanken und Freistöße angeht. Aber in der Fassung kann man ihn, glaube ich, nicht mehr in der zweiten Mannschaft aufstellen. Von daher glaube ich halt, dass es auch sein letztes Spiel war. War ja auch einer, der in der Winterpause hätte gehen können, wenn er gewollt hätte.
Ich muss auch sagen, also im Spiel vorher lief er bei uns im Stadion noch an mir vorbei Richtung Tribüne, ne? Also neue Tribüne, um zuzugucken. Also
das hat ja
auch... War aber auch lange verletzt, muss man sagen, ob das jetzt...
Ob das jetzt so eine Verletzung war, die ausschlaggebend war, keine Ahnung. Aber zumindest, wenn man dem Verletzungsupdate immer so glauben kann, hatte der, glaube ich, auch Probleme mit dem Knie oder so ähnlich. Oder so eine Fußverletzung.
Ich fehlt halt die Ansage von, du spielst jetzt wieder mit Kollege.
Genau. Ja, also Amitov, Prasse hat mir schon, wie gesagt, in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen, weil unauffällig, das stimmt, offensiv unauffällig ist immer ein bisschen schwieriger. Aber erstes Spiel in der Startelf. Der Junge ist halt noch sehr jung, von daher will ich da gar nicht zu hart
sein. Sein Konterpart hat ja auch leider gefehlt. Also Prasse hat ja mit Marek Jansen super funktioniert, als sie gemeinsam auf den Platz gekommen sind.
Besser, ja.
Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und das sind ja auch dann die jungen Wilden, wenn du so willst, die vielleicht auch schon ein bisschen eingegroovt aufeinander sind. Ihm fehlte das ja jetzt vielleicht
so ich glaube, Prasse funktioniert genauso wie ein Lukas Aixler besser, wenn er von der Bank kommt. So ein bisschen ja, so als unverbraucht,
dann
so in der 60. Minute.
Jetzt ziehen sie auch noch ihre A-Jugend da rein.
Ja, genau, okay, genau.
Ching-Tor.
Ich glaube halt, dass das so in der ersten Halbzeit oder mit einem Startelf-Debüt, dass du dann mit einer ganz anderen Drucksituation an dich selber dann auch rangehst, als wenn du halt ja in der 60. Minute kommst. Klar, da kann das Spiel logischerweise schon entschieden sein, dass du dann halt deine Chance gar nicht mehr so richtig kriegst. Aber vielleicht auch, dass der Wechsel von Prasse vielleicht in der zweiten Halbzeit, vielleicht auch Lukas Aixler, der kam ja in der 62. Minute, hatte ich auch gedacht, dass das ist so genau der richtige Wechsel. Vielleicht wäre es aber auch eine Idee, mit Prasse zu starten, dann Aixler in der Halbzeit zu bringen oder umgekehrt. Ne? Aixler hätte ich sowieso etwas stärker gesehen nach seinem Tor jetzt gegen Halle. Hätte ich auch gedacht, dass er sich das verdient hätte, in der Startelf zu stehen. Aber gut, Prasse wird wohl besser trainiert haben. Das
ja, gerade wenn dir so ein bisschen die offensiven Ideen fehlen, dann hättest du einen Aixler ganz gut mal diese Chance geben
können. Genau. Ne? Ja, deswegen ja. Und ja, vielleicht aber, da wird eine Idee hintergesteckt haben. Ja. Das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Also, Luca Prasse hat ja wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. War halt nur ein bisschen unauffällig. Wie gesagt, da hat mir Aixler in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gefallen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ich das genauso auch über Aixler gesagt hätte, wenn er in der ersten Halbzeit gespielt hätte, wenn das so gewesen wäre und Prasse dann halt in der zweiten Halbzeit reingekommen wäre, etwas unbekümmert halt reinbringt. Aber gut, das ist vielleicht auch was wir dann in Zukunft vielleicht sehen, dass einer der beiden vielleicht starten wird. Vielleicht war das auch ein einmaliges Ding, weil wir halt so viele Gesperrte hatten, dass wir dann halt nicht mit denen...
Weiß ja gar nicht, wie du damit umgehen musst, wenn du jetzt wieder aus dem Vollen schöpfen kannst
quasi. In Anführungsstrichen. Deswegen, ich hoffe einfach, dass zumindest Blacher auf jeden Fall fit ist für Fair. Und Avifade ehrlich gesagt auch, weil Avifade kannst du auch immer gut bringen für neue Impulse.
Wobei der ist ja auch in der 62. Minute gekommen, also genau. Er ist ja zusammen mit Aixler für eben einen Lacher gekommen. Für mich der Charakter auf dem Platz war, der halt auch noch nicht verstanden hatte, Junge, also wenn die kommen, ne, wir stellen uns hier hinten mit 10 Mann rein. Das hatte er noch nicht so ganz begriffen. Also, wo muss ich jetzt hin?
Ja, ist halt ein offensiv denkender Typ, das kann ich schon nachvollziehen. Ja,
das ist richtig.
Vielleicht war er auch
so ein bisschen. Hat aber also seine Funktion oder seine Rolle, die er da erfüllen sollte, die ja offensichtlich jeder mit nach Hause gekriegt hat, diese Rolle einzuüben, nicht erfüllt. Will hoffen, weil ich da genau bei dir bin, der kann halt einen frischen Impuls reinbringen, auch gerade wenn er später kommt, dass er dann halt nochmal so für neuen Schwung sorgt und da vielleicht auch gerade die Offensivkraft ein bisschen mit sich zieht, dass er sich mit so einem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Fehlverhalten nicht ins Aus spielt.
Wobei Ernst Mindorp ja auch gesagt hat, dass ihm in der zweiten Halbzeit die offensiven Impulse gefehlt haben und wer, wenn nicht Avifade, könnte halt ein schnelles Umschaltspiel vorantreiben. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig für ihn, dass er dann halt einerseits hinten mitarbeiten muss, aber vielleicht auch vorne sein muss für mögliche Konter, für einen langen Ball, der dann mal durchrutscht oder so.
Das war ein Spiel, wo du viel laufen musstest und deswegen war auch Marcos Alvarez.
Ja, ich will auch ehrlich gesagt, Alvarez nach seinem Halle-Spiel hat sich sowieso rausgespielt so ein bisschen. Allerdings will ich auch nicht zu sehr auf den Jungen einhauen, weil vielleicht auch ein bisschen unfair ist. Ja, genau, soll er auch. Und das war halt einfach kein Spiel in der zweiten Halbzeit. Deswegen muss man mal schauen, wann er dann wieder die Chance kriegt. Aber wir brauchen jeden auf dem Platz, deswegen auch ein Marek Janssen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme war, damit er gegen Ferl halt fit ist.
Ehrlich gesagt, ob Ferl auch schon
zu früh ist. Muskelfaserriss.
Ich kann mir vorstellen, dass er hätte spielen können gegen Elversberg. Der Matchplan aber tatsächlich war Mauern.
Ja.
Und dann sagst du, wir brauchen halt nicht die volle
Offensivpower. Er ist doch die Inbegriff einer Mauer.
Ja, das ist richtig, aber er ist eigentlich
Offensiv-Bollwerk. Ich wollte nur einen Gag bringen.
Tut mir leid.
Ja, okay. Akzeptiert. Ja, ist ernst hier, nicht Spaß. Wir wissen das ja seit letzter Woche.
Seit letzter Woche ist ernst hier, ja. Und deswegen hast du dann wahrscheinlich gesagt, schon dich jetzt lieber. Die beiden wichtigen Spiele, wo du für uns vorne knacken musst, die kommen jetzt halt.
Mhm.
Die sind Dienstag und Freitag. Da müssen Minimum 48 Tore, sonst geht hier gar nichts.
Ja. Und mindestens 9 Punkte müssen daher.
In 2 Spielen.
Genau. Ja, aber es wird ernst. Das hat ja auch die Szene vor dem Spiel gezeigt mit einem Transparent. Es wird ernst. Ein Punkteschnitt von 1,82 zum Klassenerhalt oder so. Also das wusste ich gar nicht, dass die SV Meppen-Szene geschlossen den 2-3-Podcast hört, weil das war die Folge, der Folgenname von der letzten Folge. Ja. Da haben Marco und ich uns noch abgesprochen und gesagt, hier, wir müssen den Titel absprechen, dass wir bei den gleichen haben. Und ich sage, ja, wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil unser Titel steht schon seit Samstag. Schönen Gruß an Marco und Jonas an dieser Stelle.
Auf jeden Fall. Und schönen Gruß an die Szene, ihr könnt uns auch hören.
Achso, ja, der eine oder andere ist ja, wahrscheinlich anders als der Vorstand, der uns dann auch mal hört, denke ich. Naja. Gut, aber dann zweite Halbzeit, wie gesagt, die eine gute Chance von Poirier war noch da. Die hätte auch reinrutschen können.
Ja.
Gute Flanke von Eixler auf ihn in der 76. Minute.
Zeigt das Zusammenspiel eigentlich super funktioniert.
Ja, fand ich auch. Also die Flanke wirklich, wirklich stark. Und kopfballstark war er. Das hat man beim 1:1 gesehen, wie gut er den Ball da weiter oder verlängert hat auf Blacher. Hier, ist er halt nicht richtig hochgekommen. Wie gesagt, kann mal passieren. War das halt die zweite Halbzeit schwierig, da hatten wir ja schon gesagt. Und deswegen 76. Minute die einzige Meppner-Chance, die einzig gute Meppner-Chance. Abgesehen vielleicht von der 80. Minute, kommen wir gar nicht drauf zu. Vorher auch noch ein Wechsel, den ich überraschend und cool fand.
Wo kommt der denn her?
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass er noch bei uns spielt.
Ja, ist schon etwas länger wieder im Mannschaftstraining. Stefan Krämer hat immer gesagt, dass es so ein bisschen Kopfprobleme hat, weil er ja die Achillessehne gerissen hatte durch einen Zweikampf im Training. Kann er noch nicht so hundertprozentig in Zweikämpfe reingehen, weil er halt immer das im Hinterkopf hatte.
Sorge davor hat.
Ja. Genau, kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ja, und Ernst sagt einfach zurück in Schützengraben.
Genau, richtig. Habe ich auch gedacht. Aber er hat in den paar Minuten besser funktioniert als Ole Kolper, würde ich fast sagen.
Ja, es war ein bisschen hart.
Nicht schwierig. Ja, tut mir leid, aber Ole Kolper, ehrlich, also
tut mir auch leid, weil ich mag Ole eigentlich.
Ja,
Ole hat sich komplett aus meinem Herz rausgespielt in den letzten Wochen.
Kann ich nicht anders
sagen. Ole Kolper war mein absoluter Lieblingsspieler in der Saison unter Rico Schmidt, weil das hat auch so...
Wolltest du dir ein Trikot machen lassen mit seinem? Ja, genau, wollte ich auch. Diese Saison wollte ich das haben, weil ich mir klar war, dass er dann nächste Saison nicht mehr bei uns spielt, weil er sich eigentlich aus der dritten Liga rausspielt. Aber aktuell spielt er sich auch aus der dritten Liga raus, aber nicht im positiven Sinne. Von daher tut mir das leid, aber vielleicht ist das auch ein bisschen unfair, aber ein bisschen sieht man ihm halt irgendwie immer an, dass dieses konsequente Verteidigen, was wir halt aktuell brauchen, dass das nicht so ganz sein Ding ist. Er ist halt mehr so der Spielgestalter, mehr so einer, der vielleicht kreativ nach vorne spielen möchte, aber das gelingt ihm halt auch nicht, weil wir jetzt, er ist ein bisschen so ein Spielertyp wie Morgan Fassbender, wenn es super läuft, dann kann er ein Unterschiedsspieler sein. Wenn es scheiße läuft, dann ist er halt niemand, der uns da unten rausholt. Das ist halt leider ein Problem. Und deswegen hat er wahrscheinlich weniger gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Kopfproblem ist oder generelles Spielerproblem. Ich hoffe einfach, dass er dann trotzdem auch noch Spiele für uns entscheiden wird. Aber müssen wir mal abwarten. Aber Willi Evsejev freut mich mega, dass er nach über einem Jahr jetzt mal wieder auf dem Platz steht für uns. Und Krämer hatte noch gesagt, dass er wahrscheinlich noch 2 Wochen braucht, damit das halt sich, damit Automatismen sich wieder ein bisschen eingrooven. Aber warum nicht auch in so einem Spiel jetzt mal 15 Minuten geben? Ne? 78. kam er rein, mit Nachspielzeit passt das ja dann ungefähr.
Ja.
Und ja, gegen Ende gab es noch einen Aufreger. Carlo Sickinger hat noch die gelb-rote Karte sich abgeholt, der 83. Minute.
Ich würde ja gerne sagen, leider 10 Minuten zu spät für das Spiel.
Ja.
Allerdings, da war ja gefühlt noch gar nicht auf dem Platz.
Stimmt.
Der war ja, ich glaube, der hat keine 20 Minuten gespielt,
da
hat er
gelb kam auch rot abgeholt.
Als wir doppelt gewechselt haben, hatte Elversberg auch doppelt gewechselt und da war auch er dabei.
Und ja, hat sich dann halt
hatte vom Platz,
hatte keinen Bock mehr, genau, hat sich gedacht, komm ey, 20 Minuten, ich habe Auflaufprämie gekriegt, hau wieder ab. Mm. Und ja, aber das Spiel hat sich leider nicht geändert danach.
Auflaufprämie.
Mm, ja, genau. das Spiel hat sich danach leider nicht geändert. Wir haben nicht versucht, konsequent nach vorne zu spielen. Wahrscheinlich, wie du gesagt richtig sagtest, ist das schon ein bisschen zu spät gewesen, dass du dann halt nicht mehr weißt.
Da hast du keine
willst du jetzt in
der 83 Minute keine Chance mehr gehabt, genauso richtig dagegen ja. zu steuern, sag ich jetzt mal. Es wäre halt auch schöner gewesen, zumindest vor deinem letzten Wechsel,
ja.
dass du dann halt als Ernst auch noch sagen kannst, okay, wir machen auch nochmal Ernst
ja, und ja.
Schießen nochmal in Offensivkraft nach oder wie auch immer.
Hatten wir noch eine?
Ja, Alvarez.
Weiß halt, ich, ne? weiß ich jetzt.
Ja, Alvarez, ja gut. Ja, und wenn du den halt bringst, um den nach vorne zu stellen nochmal eben.
Aber da war mir Willi jetzt sehr auf jeden Fall lieber. Allein schon auf die Saison gesehen, dass das halt ihm so ein paar Minuten Spiel auch wieder gut tun und so langsam wieder reinzukommen. So ein bisschen Matchspannung,
Spiel. Wie gesagt, war auf jeden Fall zu spät, um daraus noch richtig was kreieren zu können. 10 Minuten länger mit einem Mann mehr hätten vielleicht tatsächlich noch das Spiel ein bisschen rumreißen können, ja. eventuell, aber hat nicht sollen sein.
Ja, ich kann Kritik verstehen, dass man dann auch sagt, warum versucht man da jetzt nicht was zu machen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass das halt, wie gesagt, einfach zu spät war, dass das dann im Kopf schwierig ist, dann noch zu sagen, jetzt aber volle Pulle nach vorne, wenn du halt wirklich schon so massiv hinten reingedrängt wirst, dann nimmst du, glaube ich, eher einen Punkt mit. Bezeichnet war da die Szene von Lukas Alkster, der dann halt anstatt eine richtige Flanke zu schlagen, dann zur Eckfahne geht und dann versucht, den Punkt zu ermauern. Ja. Finde ich sowas, ich finde so ein Zeitspiel immer schwierig, ehrlich gesagt, egal wie es steht. Aber dann auch interessantes Zeichen so nach außen hin, dass wir mit dem Punkt dann leben können, obwohl wir auf Platz 20 standen zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ich kann es halt nachvollziehen. Aber naja, es sollte halt nicht sein für 3 Punkte. Schade eigentlich.
Die wichtige
genauso wie in der folgt. Genauso wie in der 88. Minute. Abifade dringt in den Strafraum ein, wird vom Ball getrennt vom Keeper von Elversberg.
Aber wie,
genau, das ist das Ding. Also er trifft Ball, aber er räumt Abifade ab. Abifade auch verletzt danach. Abifade verletzt danach. Von daher ist das eigentlich ein klarer Elfmeter. Ich hätte wahrscheinlich...
Ich habe mich schon gewundert, also ich habe auch vor dem Fernseher gesagt, Alter, ich verstehe das, der spielt den Ball, jo. Aber der nimmt doch komplett, räumt er doch Abifade da vom Platz ab.
Ja.
Das kann doch nicht okay sein.
Ja, und ich kann dir erklären, warum der Schiedsrichter keinen Elfmeter gegeben hat, weil er sich gedacht hat, ich möchte das Spiel hier nicht so entscheiden, weil das Geschrei ist hinterher riesig, weil der Typ hat ja den Ball gespielt, ist ja egal, ob dem Gegner dann ein Bein fehlt, weil er hat Ball gespielt und deswegen lässt er dann halt weiterlaufen. Wahrscheinlich wäre der Aufschrei wirklich groß gewesen, aber eigentlich musst du das pfeifen. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar Mal mehr angeguckt und würde auch sagen, dass ein Pfiff zwingend ist. Aber ich kann halt auch irgendwie nachvollziehen, dass der Schiedsrichter sagt, ja, ich will nicht so in Erscheinung treten, dass ich da einen Elfmeter gebe. Ist aber die falsche Entscheidung, weil Abifade war danach verletzt. Er hat ja einen dicken Eisbeutel am Knöchel gehabt. Und er räumt ihn da mega um. Und das ist genau das Gleiche wie der Freistoß gegen uns in Zwickau, wo Chris Hämlein da den Ball spielt und dann auch den Gegner. Und da wurde halt von einem Schiedsrichter-Experten namentlich... Baba Grafati halt entschieden, dass das ein klares V-Spiel war.
Das ist eine Figur aus König der Löwen.
Ja, richtig. Und dann bin ich mal gespannt, was er dazu sagen wird. Er müsste dann für Meppen entscheiden. Das fällt ihm, glaube ich, sehr schwer. Von daher glaube ich, dass es natürlich ein ganz klares Beispiel war und deswegen auch niemals ein Elfmeter hätte sein können. Aber naja, er trifft Ball, aber räumt so massiv den Gegner mit ab. Also, in dem Fall Abifade mit ab. Das musst du eigentlich pfeifen und ein Foul-Spiel außerhalb des Strafraums ist gleich zu bewerten wie im Strafraum, aber wahrscheinlich hat der Schiedsrichter dann kopfmäßig entschieden, nee, ist halt kein Elfmeter, so nach dem Motto. Und das ist halt eine Fehlentscheidung, aber was soll man sagen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte es dann auch nicht sein sollen, dass wir das Spiel dann so dürfen mit einem Sieg dann davon tragen. Schade eigentlich, aber ja, so blieb es beim 2:2. Wir nehmen den Punkt mit ins Emsland. Wie man immer so schön sagt. Und jetzt muss man halt gegen Fair gucken. Fair ist auch so eine interessante Mannschaft, die es dann halt schafft, schnelle Führung zu gehen und auch gegen Elversberg zu gewinnen zum Beispiel, aber dann halt auch gegen Bayreuth, glaube ich, dann zu verlieren oder gegen Zwickau war es, glaube ich. Und jetzt haben sie gegen Halle auch 2:2 gespielt nach 2:0 Führung. Also so ein bisschen so eine Wundertüte, die gute Arbeit leisten diese Saison, aber wir müssen halt versuchen jetzt die zu Hause zu schlagen und dann sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus, das Tabellenbild.
So sieht's aus. Und dann halt Viktoria Köln hinterher.
Viktoria Köln am Freitag.
Damit kannst du halt tatsächlich einiges bewerkstelligen in der nächsten Woche noch.
Mhm.
Muss halt nur funktionieren.
Richtig. Und da bauen wir drauf. Elversberg war vielleicht ein kleiner Schritt raus Aber jetzt gilt es halt.
Small step
for genau, jetzt man. For man. Genau, jetzt muss aber ein großer Schritt folgen, weil sonst war dieser kleine Schritt wieder ein Schritt zurück eher. Deswegen, also wie sich die Entwicklung der Mannschaft jetzt zeigt oder zu bewerten ist im Elversberg-Spiel, wird jetzt fair manifestieren und dann hoffen wir mal, dass wir daraus als Sieger rausgehen. Und
soll ich jetzt mal orakeln?
Orakel mal.
Ich orakel mal eben. Ich glaube, wir sehen nächste Woche Luka Tankulic.
Nee.
Hundertprozentig
nicht? Ganz tausendprozentig nicht. Der Mann, ganz tausendprozentig. Der Mann ist nicht im Mannschaftstraining mehr. Der hat einmal Mannschaftstraining gemacht und dann war das Knie, Knie im Arsch. Wieder, also da hat sich Flüssigkeit im Knie angesammelt.
Ja, das heißt, das hatte ich gerade verdrängt.
Ja, wenn er kurz...
Ja, Schema hat ja immer von Anfang April gesprochen. Ich habe jetzt nämlich gedacht, ernsthaft, hier, du kannst auf 14 Tage.
Ja, aber leider, als er das erste Mal Mannschaftstraining etwas... Also erstmal ins volle Mannschaftstraining eingestiegen ist, weil ich das richtig in Erinnerung habe, dann war schon wieder Ende und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, weil er jetzt halt nur individuelles Training macht. Aber vielleicht werden wir halt BDFC ja vielleicht schon wieder bald von Anfang an sehen. Gerade wenn Blacher jetzt ausfällt, Kolper wird dafür Dombrovka wird da wahrscheinlich wieder zurückkommen, aber vielleicht gegen Ferl wird es wahrscheinlich noch nicht für 90 Minuten reichen, vielleicht für Köln oder nach dem Spiel nach Köln muss man mal abwarten. Aber sehr freut mich auch schon darauf, ihn mal wieder etwas länger zu sehen. Das ist ja auch schon etwas länger her. Und das letzte Mal, wo man ihn halt gut gesehen hat, das war halt in der Hinrunde unter Rico Schmidt, wo dann halt alles funktioniert hat. Vielleicht kann er so ein bisschen Leichtigkeit wieder zurückbringen. Oder halt diese guten Pässe, die er ja spielen kann. Und werden wir mal sehen, ob er noch ein Faktor werden kann im Klassenerhalt, im Kampf um den Klassenerhalt.
Ja, warten wir mal ab. Doch. Wir melden uns dann wieder, wenn wir nicht verloren haben.
Sehr gut, ja.
Ja, und das war dann heute der wesentlich kürzere Podcast als sonst.
Ja gut, wir haben ja auch wirklich nur ein Spiel gehabt. Also
ja gut, aber wir haben
alles andere trotzdem
die Dreiviertelstunde voll gemacht, wie sonst
auch. Ja, genau.
Von daher, hoffen wir, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar, ein Like, eine Info für uns.
Genau,
der PayPal-Link ist auch noch einmal unten.
Genau, eine Bewertung, 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, das kostet ja nichts. Das kann man eben mal schnell machen. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und wenn
war nichts kostet, ist auch nichts. PayPal-Link.
Oder so.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.